Es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Wenn ich jetzt Expressversand sage, denken die meisten von uns vermutlich an Paket, Brief, richtig? Nach der heutigen Folge könnte sich das ändern. Wir sprechen nämlich über Expresslieferung von Palettensendungen. Paletten und Express, wie geht das überhaupt zusammen? Das sollte Michael Sterk beantworten können, denn er ist bei Palletways seit 2019 Chief Commercial Officer für Europa und seit 2023 Managing Director Germany. Über Stückgutnetze, warum Palletways als Enfant terrible bezeichnet werden könnte und ob Robin Hood heute als Role Model für das Pallet Waste of Life dienen würde. Darüber und über einiges mehr will ich heute mit ihm sprechen. Und damit erstmal schön, dass du hier bist, Michael, herzlich willkommen.
Ja, hallo Pelagie, freut mich sehr, hier heute hier zu sein.
Ja, Michael, tatsächlich ist es so, wenn ich auf eure Website gehe, sehe ich, es fühlt sich wirklich wie Paketbuchungen an, nur dass da Gewichte wie 500 Kilo stehen oder bis zu einer Tonne, die man da buchen kann. Ist das wirklich so einfach, Paletten express zu verschicken?
Ja, ich weiß nicht genau, auf welcher Webseite du warst. Wir haben ja einmal also die normale allgemeine Website, da über unser Geschäftsmodell und über unser Netz, einmal jeweils im Land, aber auch europaweit gesprochen. Und dann gibt es ja die Palletways Online-Site. Ich glaube, die meinst du. Da kann man tatsächlich Paletten als Endkonsumer, also du, ich, jeder, eine Palette zum Versand innerhalb Deutschlands oder auch sogar nach Europa einfach buchen. Ja, stimmt.
So, und jetzt denkt man sich, wie kann sowas Schweres, Sperriges wie eine Palette express unterwegs sein? Was steckt dahinter?
Naja, vielleicht muss man sagen, Express, also wir befinden uns schon im ganz normalen Stückgutbereich mit 24, 48 Stunden Laufzeiten. Ich glaube, wenn du auf Express kommst, dann kommt das eigentlich aus einer Gründungszeit bei Palletways. Also Palletways wurde ja in UK geboren, also jetzt, ich glaube, 31 Jahre. Letztes Jahr hatten wir ein 30-jähriges Jubiläum in England und ist das führende Palettensystem. Und damals waren auch einige Manager beteiligt, die kamen von TNT. Und vielleicht erinnerst du dich, TNT hat immer Express vor allen Dingen gemacht. Und da hat man für englische Verhältnisse dieses Express-Versand benutzt. Das ist bis heute so noch so im Wording irgendwo geblieben, aber wir bewegen uns im normalen Stückgutbereich 24, 48 Stunden.
Ja, wir werden hier heute viel über Stückgut sprechen und sicherlich sind nicht alle, die jetzt hier zuhören, in dem Thema zu Hause. Kannst du uns da deine Definition von Stückgut einmal geben?
Ja, sicher. Also Stückgut ist, also die richtige Definition für Stückgut, so habe ich es hier auch früher gelernt, ist alles, was bis 2,5 Tonnen schwer ist und nicht viel mehr als 5, 6 Paletten groß, wird konsolidiert in LKWs verladen mit Stationen, also Zielorten, direkt dorthin gefahren und dort wieder entladen und wieder mit kleinen LKW sozusagen oder kleineren Fahrzeugen zugestellt, je nachdem, wie die Bedürfnisse des Kunden sind. Also ein sehr kleinteiliges Geschäft, kann man sagen. Es ist im Prinzip ja schon weit vor dem Paketdienst auch gewesen. Also Paketdienste werden ja heute praktisch auch konsolidiert, gehen aber in der Regel nach Zentralhubs oder auch in Regionalhubs. Unser Stückgutgeschäft hatte sich früher immer schon so entwickelt, dass direkte Stationen angefahren wurden. In Deutschland, die großen, sage ich mal, die Multinationals fahren 30, 40, 50 praktisch Stationen jeden Tag direkt. Und da gelten die Hubs mehr so als Leftover. Also da wird dann das hingefahren, was über die Direktverkehre nicht verladen werden konnte. Also generell ist Stückgut, um das nochmal zusammenzufassen, ist die Konsolidierung, ist die Zusammenfassung von vielen Sendungen in eine Zielrichtung, die dort zusammengefasst werden, um das ist eben auch recht nachhaltig, ne? Weil die Alternative wäre ja, man müsste mit irgendeinem Fahrzeug und einer Palette alleine irgendwo hinfahren.
Würdest du denn sagen, dass Stückgut die Königsdisziplin ist in der Logistik?
Ja, das hört sich sehr hochtrabend an. Also ich würde schon sagen, dass Stückgut zumindest in der Königsdisziplin schon beheimatet sein sollte. Ich glaube, es ist eine sehr, ich habe ja gesagt, eben kleinteilige Geschichte. Es muss von irgendwo nach irgendwo und da läuft halt viele Stationen. Es geht durch Umschlagläger. Es ist sehr prozessorientiert, mittlerweile sehr prozessorientiert geworden. Also es ist ja auch ein Stück weit auch heute automatisiert. Es sind Systeme, die das alles verbinden. Man braucht ja Stati, Track and Trace, all diese Dinge. Und auf der Reise eben einer Palette oder eines Stückgut kann eben auch viel daneben gehen. Also wird auf der Halle vergessen, wird in einen falschen LKW verladen oder geht sogar verloren, kann nicht wiedergefunden werden, wird gestohlen. Es gibt viele, viele Dinge. Und diese ganze Prozesse im Prinzip zu kontrollieren, sie auch kostentechnisch effizient auch abzuwickeln, das ist schon, glaube ich, ein Stück weit Königsdisziplin, weil wir reden ja hier nicht von drei, vier Paletten oder Sendungen, sondern wir reden ja von Tausenden, Abertausenden Sendungen, die jeden Tag von nach im Prinzip verladen werden. Und da bedarf es einer guten Kontrolle geschulter Mitarbeiter, vieler Partner, Stationen, Depots, Technologien, Fahrzeuge, Fahrer, Staplerfahrer. Also da ist sehr, sehr viel, da ist sehr viel involviert.
So, jetzt bist du für Palletways in Deutschland und in Europa verantwortlich. Und ich habe gesehen, also wenn wir über Mengen sprechen, 45.000 Sendungen oder Paletten jeden Tag. Das kann man sich kaum vorstellen. Also das sind schon größere Mengen. Und ihr seid, glaube ich, in 20, 25 Länder in Europa.
Okay, also vielleicht noch mal ein bisschen was zu Palletways insgesamt. Also wir wurden ja vor 30 Jahren gegründet in England. Palletways ist grundsätzlich ein englisches Modell. Und ich kann mich erinnern selber, ich war in den Anfängen, bin jetzt auch über 40 Jahre schon in der Branche, die erste Mal in England war, es war ein komplettes Chaos da. Also es gab diese Art von Sammelgut, Stückgut, Verladung in der Form nicht. Und da haben sich dann, wie jetzt 30 Jahre her, relativ zeitgleich sogenannte Palettennetzwerke gebildet. Das ist das, was es in Deutschland schon immer gab. Das waren früher die Daxas, die Schenkers, die Emmons und wie sie alle heißen, die also die Märkte immer schon dominiert haben, haben ein Palette Network sozusagen gegründet, ein Franchise. Die meisten sind auch Franchise, manche sind auch aus Shareholdern konstituiert. Und was die Engländer anders gemacht haben als zum Beispiel in Deutschland, die haben es sehr einfach gehalten, weil sie wollten einen sehr einfachen Aufsatz. Sie haben gesagt, wir haben nur ein, zwei, drei Palettenarten. In Deutschland wird ja alles über Gewicht und Kubikmeter oder Lademeter oder viele solcher Faktoren gerechnet und bewertet. Und in England gab es immer nur einfach eine Palette, die heißt da vielleicht also eine Half Palette oder eine Full Palette oder kleine Paletten. Und das heißt, der Kunde und auch die Art und Weise, wie man eine Palette dort sieht, wird einfach nur auf die Abmessung, die Dimension und einem maximalen Gewicht gesehen. Und das ist sozusagen die Abrechnungsart und auch die Art, die für alles hergenommen wird. Ja, wie ermittle ich meine Kosten, wie ermittle ich meinen Umsatz zum Kunden? Und das war schon mal der erste große Differenzial. Aber dann hat man oder haben wir, vor allen Dingen Palletways, auch sozusagen die Sehnsucht gehabt, also auch auf den Kontinent von England gesehen zu gehen, nachdem man da schon Market Leader ist. Also heute haben wir ungefähr 20% Anteile im Markt in England. Und dann sind wir nach Italien, nach Spanien, nach Deutschland, in die Benelux-Länder gegangen und zu Schluss auch nach Ungarn und haben die Netzwerke dort nach gleichen Vorgaben aufgebaut. Aber nicht mit der Maßgabe, du hast eben gesagt, 45.000 roundabout. Ja, aber nicht mit der Maßgabe, der Größte zu werden. Also die Großen haben ja noch viel, viel mehr und die andere Palettennetzwerke. Auch wenn ich hier in Deutschland an die großen Korporationen denke, die haben noch mal eine Menge mehr, ja. Aber war halt die besondere Art, wie wir das machen, die Klientel, die wir dafür brauchen, denn wir richten uns ja insbesondere an kleine mittelständige Unternehmen, diese einzubinden. Also unser Geschäftsmodell ist im Prinzip ein System sozusagen zu kopieren und auch zu skalieren in anderen Ländern und kleinen Mittelständern sozusagen die Möglichkeit zu geben, an einem solchen Netzwerk teilzunehmen, so wie die Großen und dann eben eine andere Art oder auch andere Kunden oder für ihre Kunden eben andere Services anbieten zu können.
Also wie klein oder was sind so die Kriterien für Partner, die bei euch mitmachen? Welche Größe haben die ungefähr?
Naja, generell, also klar, es gibt Kriterien, sie können sehr klein sein, das hängt auch immer vom Standort ab. Also bin ich in London oder Barcelona oder bin ich in, weiß ich nicht, im Westerwald. Also das ändert sich dann immer. Also das hängt sich von der Größe ab. Aber im Prinzip muss das Unternehmen wirtschaftlich auf guten Füßen stehen. Es muss eine Umschlagshalle haben mit einer bestimmten Größe, entsprechend eben den Volumen, die dort rein oder rausgehen. Fahrzeuge, die zustellen und abholen. Es muss einen Vertrieb haben. Ja, also Menschen, die auch verkaufen, die auch willens sind zu verkaufen. Weil nur vom Eingang können heute Spediteure nicht leben, von der Eingangsvergütung alleine. Und dann ist das the beauty of our business, sage ich mal, ist, dass wir eine Technologie haben, wir nennen das IT Portal. Das ist kein TMS-System, aber es ist praktisch eine Art TMS. Sehr maßgeschneidert für unser Business. Und damit kann das Mitglied, der dieses Depot hat, eigentlich innerhalb von einem Tag schon bei uns anfangen. Also er kriegt natürlich entsprechende Trainings, da braucht er ein paar Tage länger, aber von der Technologie, also es ist Cloud-based, es wird einfach installiert, kann es sofort nutzen. Er ist in unserem System, er kann damit abrechnen, er kann damit disponieren, er kann alles damit tun. Und das, glaube ich, ist schon ein Stück weit einzigartig, was uns ausmacht. Und weil wir haben eben über Mengen gesprochen, aber wir können vor allen Dingen sehr schnell auch kleinere Unternehmen aufnehmen und sie in die Lage versetzen, ihr Business zu machen mit der nötigen Unterstützung von uns.
Also quasi ein Plug-and-Play-System, was ihr da bietet. Jetzt habt ihr 400 Partner im Netz schon. Also kann man sich noch bewerben?
Ja, natürlich. Also wir haben 400 Partner und 450 Depots. Das schwankt immer so ein bisschen, weil es gehen natürlich immer welche raus und es kommen wieder neue rein. Aber generell versuchen wir natürlich, und das ist auch ein Stück weit unseres Geschäftsmodells, natürlich möglichst mehr Depots und Mitglieder an den Start zu bringen, weil wir arbeiten ja grundsätzlich nur über ein Hub- und Spoke-System. Das heißt, wir haben keine Direktverkehre, sondern jedes Depot fährt immer in unser Hub und wir sozusagen schlagen dann für das Mitglied um, also packen eine Palette vom eintreffenden LKW auf den ausgehenden LKW. Und das ist unser Income Line, sage ich mal, das ist unser Umsatz, womit wir im Prinzip Geld generieren, Umsatz generieren. Und je mehr Paletten und je mehr Partner natürlich durch unsere Umschlagsanlagen, unsere Hubs fließen, umso besser für unsere Profitabilität. Also unser Geschäftsmodell richtet sich schon an Wachstum, aber nicht unbedingt. Also wenn Gebiete besetzt sind natürlich mit Mitgliedern, dann ist es manchmal so, dass ist das Gebiet groß, dann hat es vielleicht Platz für zwei, aber wenn es dem nicht so ist, dann genießt natürlich ein Mitglied, ein Depot, die Loyalität und natürlich auch die Verträge, die wir haben. Und dann kann man die dort nicht ersetzen. Also es hängt ein bisschen davon ab.
Aus welchen Regionen oder Ländern sollten sich Firmen jetzt gerade melden? Also wo sucht ihr aktiv?
Ja gut, wir sind ja in den Netzwerken. Also wir haben die Netzwerke UK, Ireland, wir haben Iberia, das ist dann im Prinzip Spanien, Portugal, wir haben Italien, Deutschland, Benelux und Ungarn, das sind unsere Netzwerke. Da kann sich natürlich jeder gerne bewerben. In anderen Ländern kann man sich nicht so einfach bewerben, weil da müssen wir erst ein Netzwerk haben. Denn das ist ja die Voraussetzung dafür. Aber wir planen auch für die Zukunft weiter zu wachsen, insbesondere Richtung Osteuropa, möchten wir gerne noch was tun. Wenn man sich so unsere Geografie anguckt, haben wir ein Loch sozusagen, das ist Frankreich. Also unsere Netzwerke bilden sich so ein bisschen drumherum, arbeiten wir mit einem exklusiven Partner zusammen für unsere internationalen Transporte, der internationalen Palettenversand. Aber da haben wir uns bis jetzt noch nicht reingetraut, weil Frankreich ist sehr speziell, wie du weißt.
Wie meinst du das, Michael?
Naja, ich habe ja selber viele Jahre in Frankreich gelebt und gearbeitet, seinerzeit bei Geodis und war da verantwortlich für das internationale Netzwerk. Und da habe ich natürlich sehr viel gelernt, auch über Frankreich. Er hat ja immer schon sehr frankophil und auch vorher schon viel in Frankreich. Und so gut und so gerne ich die Franzosen habe und das Essen da schmeckt und der Wein sehr gut ist, ist das Arbeiten schon sehr speziell, sehr anders. Du weißt, die Gewerkschaften sind sehr stark, 35-Stunden-Woche und all die Themen, die es da gibt. Also das ist schon eine Herausforderung für jemanden, der da neu in den Markt kommen will. Und das haben wir bis jetzt wirklich gescheut.
Wir mussten beiden jetzt schmunzeln, weil Michael und ich, wir kennen uns, waren früher tatsächlich auch in derselben Firma unterwegs, und sind beide frankophil. Ich bin sogar frankophon, insofern auch wieder ein Punkt, wo wir in einem separaten Podcast noch vieles erzählen könnten zum Thema ja, Frankreich.
Ich finde das so lustig. Früher, wenn ich noch, wenn
Ja.
früher als, gehe jetzt ein bisschen zurück, weil ich will jetzt keine alten Geschichten erzählen, aber weiß ich, Ende 80ern, Anfang 90er Jahren, habe ich auch damals im Unternehmen gearbeitet, sehr stark mit Frankreich gearbeitet haben und in der Zeit, weil Frankreich so speziell war und es war ja grauen auch für die Spediteure immer, also die Kommunikation vor allem, also wer spricht schon Französisch und die Franzosen können kein Englisch und so weiter. Da konnte man wirklich sich, wenn man Französisch sprach und Spediteur war, so wie ich, fast einen Job aussuchen, also der mit Frankreich zu tun hatte, weil alle so verzweifelt waren, dass sie irgendjemanden hatten, der sich bloß mit den Franzosen da vernünftig auseinandersetzen konnte.
Ja, das
Aber es hat sich geändert.
ja. Ja, auch mein erstes Logistikprojekt. Also ich durfte ein Outsourcing-Projekt leiten in meinen Anfängen in der Logistik, und das war natürlich auch in Frankreich. Da hatte ich schon mal die Sprache mitgebracht, und das war ein wichtiges Kriterium. Gut, also wer zuhört und Ideen für Palletways in Frankreich hat, auf jeden Fall Michael kontaktieren.
Genau.
Da ist noch eine spannende Aufgabe. Dann hast du, Michael, vorhin beschrieben, dass ihr selber den Umschlag übernimmt. Also ihr seid operativ ja, aktiv für eure Partner. Also keine reine Vermittlungsplattform, sozusagen Palletways. Wo siehst du die Herausforderung, oder was ist so das Knifflige daran, diese Operations dann auch wirklich europaweit anzubieten? Gibt es da auch Unterschiede zwischen den Ländern? Was siehst du da?
Ja, also generell kann man schon sagen, dass wir sehr, sehr homogen unterwegs sind. Also ich hatte es eben erwähnt, wir haben ein sogenanntes Portal. Diese Portaltechnologie, also Technologie, ist überall gleich. Also alle 450 Depots sind sozusagen über diese gleiche Systematik, Technologie angeschlossen, sodass das schon mal im Interface und so überhaupt kein Problem ist. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung überhaupt, um wirklich vernünftig arbeiten zu können. Die Maßstäbe in den Ländern sind immer ein Stück weit oder können unterschiedlich sein. Das hat mal mit einer unterschiedlichen Palettengröße zu tun, ne? Ich habe ja eben erwähnt, wir haben ja in der Regel bestimmte Standards, ne? Wir haben Mini-Quarter, Quarter und Half-Palette. Wir nutzen auch immer so ein bisschen dieses englische Wording, weil das eben alles aus England so geprägt ist. Und wir haben auch eins gemeinsam, das ist ein großes Unterscheidungsmerkmal zu allen anderen Stückgutnetzwerken, ist, dass wir die seitliche Be- und Entladung haben. Das heißt, wer in ein Hub kommt zu uns, egal in Italien, Spanien, Deutschland oder England, da sieht man, dass die Fahrzeuge immer, also diese Curtainside-Trailer sind, die, wo diese Gardinentrailer, hat man früher gesagt, die schiebt man auf und dann entladen wir vom Boden ohne Rampen die Paletten von der Seite. Also nie von hinten, immer von der Seite. Das ist auch, kommt aus England. In England kennt man das, weil da sind die Trucks ja 5 Meter hoch und die sind alle also Doppelstock. Und das ist eine sehr effiziente Form von Beladung, Entladung. Ich kannte das, bevor ich zu Peltwest kam, auch nicht. Alle haben gesagt, was für ein Schwachsinn. Also, weil wir kennen ja nur Docks und auch alle Anlagen, die man sieht. Also alle Lagerstandorte haben ja in der Regel hinten, man kommt von hinten ran und macht auf. Ihr kennt das mit den Toren. Und bei uns fährt man mit einem LKW in die Halle rein. Und je nachdem, in welchen Ländern, können wir 8, 10 LKW gleichzeitig immer wieder beladen und entladen. Wir haben dann sogenannte Bays. Und so eine bestimmte Art von effizienter Verladung und Entladung. Und das kommt vor allen Dingen Langgut und auch Sperrigerware zugute. Können wir gleich nochmal auf zurückkommen. Generell sind aber sonst die operativen Abwicklungen alle gleich. Wir haben ja ein sogenanntes Code of Practice, also ein Handbuch. Das haben in der Regel auch alle. Und da ist geregelt, wie ich was abwickle und nach welchen Grundsätzen und welcher Prozess und wie scanne ich und wie mache ich was. Also das ist alles geklärt. Und es gibt natürlich bei uns Qualitätsmanagement und all das. Und das ist auch alles koordiniert über die Gruppe. Und von da ist es eigentlich gar kein Problem. Das sozusagen in einem Prozess zu steuern. Natürlich gibt es immer wieder Ausreißer und es gibt auch schon mal Systeme, also es gibt auch Mitglieder oder Depots, die eben unser Portal nicht nutzen, weil die eigene TMS-Systeme haben. Da müssen dann Schnittstellen dazu gebildet werden. Aber das ist in der Regel auch dann unproblematisch. Also von da würde ich sagen, also diese Orchestrierung ist relativ easy. Würde ich sagen, die Herausforderung mehr ist ja in den Ländern, weil wir haben also in jedem Land natürlich eine eigene Organisation, also Landesorganisation, da gibt es immer eine Geschäftsführung mit den entsprechenden Abteilungen darunter. Und ganz wichtiger Punkt bei uns, wir haben sogenannte Regional General Manager. Das heißt, es ist ein Manager, der sozusagen immer, ich sage jetzt mal je nach Größe des Landes, 15 bis 20 Mitglieder betreut, also Depots betreut. Und in dieser Region auch entsprechend vielleicht ausbaut, also sich neue sucht, also neue Recruitments startet, um die eben zu erhöhen. Oder wir haben Kündigungen, es gibt auch schon mal natürlich Insolvenzen leider. Haben wir leider auch in Deutschland in diesem Jahr schon hier gesehen. Gerade bei den kleinen Mittelständigen ist das dann schon mal der Fall. Und da muss Ersatz geschafft werden. Also da sind dann die entsprechenden Manager unterwegs und machen es aber nicht nur im Fall, wenn was passiert, sondern sind immer permanent im Austausch im Markt mit potenziellen auch Mitgliedern oder Depots, die dann entweder einspringen oder zusätzlich aufgeschaltet werden könnten. So gibt es eine Gesamtorganisation, die wird auch noch unterstützt von Commercial People. Also wir haben auch noch kommerzielle, vertriebsunterstützende Leute, die auch die Depots unterstützen. Oft sind es kleine Depots, die haben nicht so viele Vertriebler. Vielleicht haben die auch mal Schwächen in der Kalkulation, die Offerte. Ich muss einen Tender abwickeln, ich muss mit zum Kunden gehen. Dann schicken wir die Leute eben mit. Ne? Also sie gehen dann mit den Depots zum Kunden. Und diese Art von kommerzieller Unterstützung ist auch etwas eher Einzigartiges, was andere Netzwerke nicht unbedingt so anbieten. Da geht es immer mal bei Key Accounts in der Richtung so. Da gibt es sicherlich auch Leute. Aber das so im Kleinen und so organisiert und dass wir das in allen Ländern so tun, das gibt es bei uns.
Ja, ganz spannend. Ich muss sagen, als ich mich hier auf unser Gespräch vorbereitet habe und im Vorfeld auch mit dir über Pelletweez gesprochen habe, ist mir so ein Bild gekommen. Ich musste an Robin Hood denken. Also hier den kleinen Speditionstransportunternehmen einfach auch ja, größere Märkte zu öffnen, das scheint etwas zu sein, was bei euch in der DNA steckt. Würdest du sagen, dass dieses Bild passt?
Also wenn wir Robin Hood wären, dann würden wir hätten wir keine Umsätze, wenn wir umsonst arbeiten. Ich glaube, das passt vielleicht nicht so
keine
ganz.
NGO.
Nee, also nein, also Robin Hood würde ich nicht sagen, aber man kann, also was wir sagen können, dass eben gerade auch schon mal mit der unterstützenden Maßnahmen gegeben haben, ist, dass es eben auch entsprechend Support über die reine Umschlagstätigkeit oder über die reine Technologie herausgeht. Natürlich, eins ist klar, wir richten uns ganz klar an den kleinen Mittelstand. Ja, und das variiert ein bisschen in den Ländern. Also in England, wo wir so eine ganz dominante Marktposition haben, haben wir schon auch viele große Schwergewichte drin. Wenn man dann ein bisschen rausgeht, wie zum Beispiel auch in Deutschland, um mal hier zu bleiben, ist es schon so, dass wir uns eher an den kleineren Mittelstand wenden. Die mittelständigen und größeren sind alle in den Kooperationen gut untergebracht. Das heißt also, größere Unternehmen, was IDS, so einer als der Größen, den kennst du auch noch von früher, ne? Da sind eben auch größere drin, wie ein Geiss und so, das war fast schon auch gar kein Mittelständler mehr. Die sind ja, haben ja ihr Unternehmen wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Es sind schon noch Mittelständler, auf Gottes Willen, aber die sind schon, haben sich schon sehr groß entwickelt. Und da gibt es auch dann abgeschwächt in den anderen Kooperationen, wenn man VTL, CTL, Cargo Line, wie sie alle heißen. Und dann gibt es die SimCargo und wir sind sicherlich das kleinste Netzwerk. Wir sind das jüngste und das kleinste Netzwerk. Es gibt jetzt nächstes Jahr 15 Jahre am Markt in Deutschland. Das kleinste Netzwerk. Und wir haben auch kleine Unternehmen. Wir haben Unternehmen, die in der Regel 3, 4, 5 bis 10 Millionen Umsatz im Jahr machen. Also gibt es auch hin und wieder mal einen größeren dabei. Wir haben auch. Ja, und da richten wir uns dran und die suchen natürlich dann auch einen Hafen, sage ich mal, in dem sie zurechtkommen, weil sie auch möglicherweise in den anderen Kooperationen dann nur eine Nummer eher sind, während sie bei uns schon sehr persönlich aufgenommen werden. Also auch Fall in Deutschland so, die Leute können uns jederzeit anrufen, wir sind Tag und Nacht für sie da, wir kümmern uns und das kann man auch sehen. Wir haben viele, die sehr loyal auch zu uns stehen, auch schon in, gibt ja immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, die das nicht vergessen oder vergessen haben, dass sie immer noch nochmal einen persönlichen Ansprechpartner haben, wo ihnen auch geholfen wird oder wo man eben auch zusammensteht. Also es ist schon so ein bisschen auch, das muss ich auch mal so sagen, in Pelletways, als ich du hast eben gesagt, 2019 dazu kam. Dieses We Are Family, wenn man mal ein bisschen in LinkedIn schaut, wir haben ja immer so Videos von unseren Member-Konferenzen gemacht, dann haben wir immer so ein bisschen diesen Family-Aspekt. Also, das sagen ja manche, ja, das ist so Soft-Facts und so, ne? Aber es hat schon was, ne? Weil dieses We Are Family, natürlich sind wir keine richtige Familie, aber wir sind schon sehr zusammengehörig und bilden das auch ab und die Loyalität in gleichen Maßen oder in beide Richtungen ist da extrem groß bei einigen unserer Mitglieder. Und ich meine, es geht sogar so weit, in England haben wir ja so teilweise noch immer Mitglieder, die schließen heute noch 10 Jahresverträge ab. Kann man sich gar nicht vorstellen in der heutigen Zeit. Ne? Also so stark sind die Bindungen da. Und ja, das ist schon eine tolle Geschichte und das gilt auch gleichermaßen für Mitarbeiter, also fühlen sich sehr verbunden zum Unternehmen und zu dieser Family, sage ich mal, generell. Also macht schon auch was aus.
Das hört sich an wie The Pellet Ways of Life, was du gerade beschreibst, ne? Also ich verstehe, ihr habt zum einen dieses Operating Model, was ja ein bisschen anders ist als bei anderen Kooperationen, wo ihr halt die Abwicklung, aber auch diesen Commercial Part einbringt und dann diese Kultur untereinander letztendlich. Das finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt haben wir über die Partner gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie es operativ funktioniert. Was kann ich denn alles verschicken über euer Netzwerk? Also auch vielleicht als Privatmensch?
Ja. Also grundsätzlich gilt, du kannst alles verschicken, was auf einer Palette ist oder was auf eine Palette passt. Dabei ist es erstmal egal, wie groß die Palette ist. Also wir haben natürlich auch Limits, ne, ist klar, aber generell ist es erstmal Palette, weil das Besondere an Pelletwest ist, auch wieder ein Unterscheidungsmerkmal. Wir verladen keine lose Ware. Also du kannst keinen Einzelkarton über uns versenden, es sei denn, er steht auf einer Palette. Und das kommt natürlich auch daher, weil wir ja, wie eben kurz erwähnt, in unseren Hubs sozusagen ebenerdige seitliche Beladung und Verladung eben machen. Und alle unsere Leute, die in einer Halle arbeiten, immer auf einem Stapler sitzen. Also es gibt keine Leute, die irgendwie mit einer Ameise oder zu Fuß durch die Halle laufen, weil die LKWs ja reinfahren und nicht an Docks stehen. Und deswegen ist das aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Und so ist das Konzept aufgebaut. Das heißt also keine lose Ware. Alles, was auf einer Palette steht, also wir sagen immer, was mit einem Stapler unterfahrbar ist, na, das kann verschickt werden. Zu den Produkten, ja, wir haben natürlich alles, Industriegüter, Chemiegüter, Ersatzteile, viel Food auch, Wein, Spirituosen, also you name it, also so viele unterschiedliche Dinge, so wie das generell im Stückgut ist. Und dann haben wir natürlich schon uns auch über die Jahre eine starke Spezialität auch in einigen Produkten schon gewonnen, vor allem im B2C-Bereich. Also Zäune zum Beispiel haben wir ganz viele bei uns im Angebot. Also hier kennt man diese Stahlmattenzäune, die sind ja 2,60 Meter lang, die werden dann so auf so Gerüsten auf Paletten gestellt. Also da gibt es ganz viele und die gehen alle an Privatempfänger. Seit einigen Jahren hat das ja auch zugenommen, also nicht nur im Paketbereich, sondern auch, man hat das zu Zeiten von Corona gesehen, die Leute haben alle ihre Gärten, ihre Terrassen neu gebaut. Also wir haben Terrassendielen, ganz viele Bodenbeläge, also alles, was schwer und auch schon mal lang ist, das kommt oft bei uns zum Einsatz. Eben auch, weil wir eine sehr, sehr niedrige Schadensquote haben, denn wenn du gerade Langmaterial von der Seite B- und entladen kannst, dann und das nicht wie die anderen von hinten reinschieben oder von hinten wieder rausholen, dann geht da weniger einfach kaputt. Und das haben auch die Kunden verstanden. Und bei der so niedrigen Schadensquote ist das eben auch ein besonderes Gut, was oder Güter, die wir eben auch transportieren oder Kunden uns anvertrauen.
Würdest du sagen, dass zu Corona-Zeiten euer Service dann nochmal von neuen Zielgruppen entdeckt wurde? Oder wenn du jetzt Gartenbedarf und so weiter nennst?
Ja, also ich glaube, das ist schon ein allgemeines Phänomen gewesen. Ich glaube, das haben alle so gesehen, aber dann haben sich unterschiedliche, vielleicht Unternehmen da noch mal drauf spezialisiert. Man erinnert sich, ne, also oder während der Pandemie am Anfang war es ja so, auch dass so Dinge wie Videokonferenzen, Teams, was es alles gab, es war ja alles nur sehr jungfräulich, sage ich mal. Also wurde ja irgendwie nicht, das war ja alles nicht irgendwie ausgebaut. Das hat ja alles dann eine rasante, dynamische Entwicklung genommen. Und wir haben uns dann schon ein Stück weit spezialisiert, wenn wir diese Ware hatten. Man darf auch nicht vergessen, in der Zeit waren auch viele Netzwerke überlastet durch die Mengen. Und dann haben viele diese Art von Gütern auch aussortiert. Ne? Sie haben dann gesagt, nee, wollen wir nicht, lang ist nichts. Ach nee, Privatkunden ist immer schwierig, ist keiner zu Hause. Dann kriege ich das nicht abgeladen, da ist kein Stapler. Wie mache ich das? Will ich gar nicht haben. Ne? Wir haben das aber alles behalten und auch abgewickelt und das machen wir bis heute.
Ja, total spannend. Dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal mein Lieblingssofa verschenken will, dann weiß ich, bei wem ich mich melde, um das auf den Weg zu bringen.
Naja, aber nochmal ganz spannend ist, weil du sagst, Lieblingssofa ist schon so, dass wir haben ja auch, ich hatte es anfangs erwähnt, also Palletwest Online ist also eine Plattform, in der du eben Palettentransport, Versand buchen kannst und wir machen das in allen Ländern heute. Das heißt, wir bieten an, man geht einfach auf diese Plattform, man gibt ein von Postleitzahl nach Postleitzahl, was man zu verschicken hat, dann hat man da so ein, kann man reinklicken und sieht dann, was für eine Palette oder Abmessung, Gewicht. Dann gibt es da auch noch so eine Anleitung, Videos, wie man eine Palette packt, wie man die strappt oder was es noch zu beachten gibt. Und dann kann man praktisch ganz normal wie im E-Commerce den Auftrag bestätigen. Dann kann man mit seiner Kreditkarte oder mit PayPal, die entsprechend den Transport bezahlen. Also man kriegt einen Preis angeboten, sagen wir mal, kostet 80 Euro die Palette von hier nach da. Zahlt ihr mit seiner Kreditkarte und dann kommt am nächsten Tag entsprechend, das ist dann in unserem Netzwerk, kommt unser Mitglied, das Depot, bei dir dann diese Palette abholen und bringt sie dorthin, wo sie hin soll. Und damit ist es auch für uns generell also easy, weil es verursacht im Prinzip überhaupt keinen Aufwand. Es sind Aufträge, die einfach durchlaufen. Aber sie müssen natürlich auch, es muss den Leuten und den Menschen natürlich auch bekannt sein. Wir wissen natürlich schon, dass Paletten nicht gebucht werden wie Pakete. Aber es gibt schon einen Markt, der sich zunehmend dahin entwickelt hat, dass er auch weiter wächst. Also im Bereich C2C oder B2C.
Ist das so die Zukunft? Ist das die Entwicklung, die du siehst?
Das ist nicht die Zukunft an und für sich, also würde jetzt nicht unser Geschäftsmodell oder den normalen Kunden ersetzen. Ich glaube aber, dass es ein schönes Side-Product ist, was mehr und mehr Leute nutzen können. Also ist ja, wenn ich jetzt heute mir vorstelle, ich müsste jetzt irgendeinen Spediteur anrufen und versuche da mal irgendwie jemanden als Privatmann zu bekommen, der mir irgendwas abholt, das stelle ich mir gruselig vor. Also ich wüsste nicht, wo ich da anrufen soll und wer mich überhaupt für ernst nimmt. Aber das ist halt eine schöne, unkomplizierte Geschichte. Ich gehe da rein, ich buche meine Abholung, ich packe meine Palette. Wir haben das sogar in England schon probiert, dass wir auch ganz interessant, weil oft hast du keine Palette und wie mache ich das jetzt, ne? Dass wir dann die Palette auch mitbringen oder sogar vorher anliefern. Dann kannst du noch eine Palette kaufen und noch so Material, um die zu bändern und so. Das kriegst du auch noch alles von uns und dann machen wir es dem Kunden auch leichter. Natürlich ist das kein so ein Easygoing-Produkt wie ein Paket. Das, ne, mache ich fertig, nehme irgendeinen Karton und dann weg damit. Also das ist schon alles ein bisschen komplexer, aber ich glaube schon, dass auch diese ganzen eBay und Amazon und diese kleinen Unternehmen, die mal da was verkaufen, da was verkaufen und da vielleicht auch mal 10 Paletten die Woche haben, ne? Also die Summe von allem über so eine Plattform schon am Ende Potenzial hat, vielleicht doch mal eine bestimmte Zahl in einem Netzwerk zu generieren, ne? Also, wir finden das interessant, aber ich glaube, den Markt zu beziffern, das ist extrem schwierig. Aber es gibt schon ein paar Unternehmen, auch hier diese Leute, die ja Plattformen schon betreiben, also wo mehrere Unternehmen dann gelistet sind. Die machen schon ganz ordentliche Zahlen und wir haben das auch in den letzten Jahren schon ganz gut aufgebaut. Und wir werden im neuen Jahr auch mit einem neuen Tool starten und mit neuen Aktionen und einer großen angelegten Kampagne und werden weiter versuchen, da in dem Markt noch ein bisschen was zu bewegen.
Magst du schon was anteasern? Was?
Ja, also wir haben ja schon wir haben unser Tool ja schon im Einsatz, also Palletwise Online gibt es schon und das überarbeiten wir jetzt gerade und das heißt, es wird von der Nutzung einfach einfacher, besser. Also noch einfacher, sage ich mal. Und wir werden das auch mit Marketing-Kampagnen wesentlich unterbauen. Das heißt, wir werden Zielgruppen doch sehr, sehr klar angehen. Und was wir heute gar nicht machen, weil heute ist mehr ein Zufallsprodukt. Da haben wir vor, schon auch Geld und Zeit zu investieren, um da mehr rauszuholen.
Ja, dann sind wir alle gespannt. So,
Ja.
Michael, wenn man dir so zuhört, man merkt, du bist in deinem Element, das Thema Stückgut und weitestgehend Logistik. Wann wusstest du, dass du ein Leben für die Logistik aufbaust?
Also, ich glaube, mit Beendigung meiner Schule. ich habe seinerzeit eine Ausbildung gemacht bei DAXA und war ja in den 80ern, Anfang der 80er. Und dann war das so, wenn man von der Schule kam, also ich habe Fachabi gemacht seinerzeit und dann hieß es, jetzt machst du eine Ausbildung und entweder gehst du zur Versicherung, zur Bank oder zur Stadt. Bin in Köln geboren, also komme aus der Gegend. Also, und Und irgendwie hatte ich aber irgendjemanden Bekannten, der kannte jemanden und der sagte, ja, Spedition wäre doch was und so. Und da habe ich mich mal irgendwie mit befasst. Und dann habe ich gedacht, Versicherung, Bank ist alles langweilig. Das Beste, was aus allem noch da rauskommen könnte, ist wahrscheinlich tatsächlich, also damals von Logistik redete man ja nicht, man redete ja von Speditionen, ne? Da ging es ja mehr so um so klassische, ne? Und weiß ich nicht, da habe ich mich damals dann so überall parallel ein bisschen beworben, da und da, und hatte dann auch ein paar Angebote und dann bei DAXA und habe dann meine Ausbildung bei DAXA in Köln gemacht, 1983. Und seitdem, muss ich sagen, war die richtige Entscheidung. Also ich habe es nie bereut. Und klar, man weiß mal nicht, ob man es bereut, wenn man nichts anderes gemacht hat, aber ich habe erstmal die Branche nie verlassen. Und ich habe immer sehr viel international arbeiten dürfen. Das war immer mein Steckenpferd. Und das fand ich immer ein besonderes Privileg in dieser Branche, schon Dinge machen zu können, also überhaupt Dinge und Verantwortung übernehmen zu können, die man vielleicht in Banken, Versicherungen auf dem Level nicht hätte bekommen können. Und dass man einfach international schon rumreisen konnte, was von der Welt sehen durfte, sich damit auseinandersetzen konnte, sehr innovativ sein durfte, ne? Also Partner ging, um neue Verkehre aufzubauen, all diese Dinge. Das, finde ich, hat diesen Beruf immer extrem attraktiv, also für mich gemacht. Und deswegen glaube ich, das ist für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Jetzt haben wir viel über Stückgut gesprochen, aber du hast ja noch ganz andere Dinge gemacht vorher in der Logistik. Stichwort Asien, USA. Erzähl mal, was hat dich so aus den Jahren davor geprägt?
Naja, generell habe ich, wir hatten immer kurz darüber gesprochen, also geprägt, also alles im Prinzip prägt einen ja so das Gesamte. Also was sicherlich eine sehr schöne Zeit war und auch für mich eine tolle Zeit waren so Millennium, das ging so los. Ne? Ich habe 5, 6 Jahre in Paris gearbeitet bei Géodes, das war eine sehr interessante Zeit und bin dann aber irgendwann wieder zurück, also wollte nach Deutschland wieder zurück und war dann bei den Gelben, bei den Großen, habe damals den Vertrieb und das Marketing geleitet für die Freight in Deutschland, die DHL Freight. Und da gab es eine interessante, schöne Aufgabe. Da wurde damals in so einem strategischen 10-Punkte-Plan jemand gesucht für den Aufbau des Road Freight Business in Asien. Also es war Südostasien, also mit Singapur, Thailand, Malaysia und dann China. Und ja, aufgrund meiner Erfahrungen auch in Frankreich, also Netzwerke generell aufzubauen, Netzwerke zu organisieren, also auch neue Märkte zu erschließen, bin ich dann nach Asien gegangen. Das war in den Jahren 2008, 2009, du erinnerst dich, da gab es Wirtschaftskrise. Es war ja nicht so die perfekte Zeit. Und man musste auch seinerzeit feststellen, nach einigen Monaten, dass, obwohl das natürlich super spannend war und interessant, weil alle Länder, ja, also wenn man jetzt über Sammelgut oder Stückgut spricht, das gab es ja da überhaupt nicht, war aber auch die Erkenntnis, dass es noch ein bisschen früh war, weil diese Art von prozessorientierten Organisationen, wie das im Sammelgut in Europa gab, war in Asien nicht existent, aber auch schwer umzusetzen, weil einfach die Transportmittel, die da eingesetzt waren, so günstig und so billig waren. Also ein LKW ohne Plane, der wie ein Kurier von A nach B fuhr, der war günstiger als eine Palette, die ich irgendwie in einem Sammelgut-LKW sozusagen verladen hätte. Und das hat das damals auch zu Zeiten und dann auch zusätzlich der Wirtschaftskrise schwierig gemacht. Also ich bin dann irgendwann zurück. Und dann bin ich eigentlich im heutigen Unternehmen angekommen. Also damals Lenkering, kennen vielleicht noch so einige, war damals als Chemie- und Stahlspediteur bekannt. Da gab es
Absolut.
so ein Road-Business, also das nannte sich die Euro-Logistik damals da bekannt. Das war so eine Ansammlung von Standorten in ganz Europa im Bereich FTL und LTL. Da bin ich Geschäftsführer geworden, da war ich auch einige Jahre und dann kam die Übernahme von Imperial in 2012. Und in diesem Zusammenhang gab es eine schöne Geschichte, weil du sagtest eben, du hast ja noch was ganz anderes gemacht. Und das würde ich sagen, das war schon prägend für mich. Also die letzten 10 Jahre waren das im Prinzip, so also for Padded Ways. hatten wir einen schwedischen, sehr bekannten Kunden aus dem Fast-Fashion-Bereich, wo jeder mit Sicherheit schon mal irgendwas gekauft hat. Und wir hatten in Malmö eine Niederlassung als Eurologistik. Und das ganze Geschäft, aber insgesamt dieses ganze Roadgeschäft war nicht mehr so toll. Also es war schwierig, so den Turnaround zu bekommen. Wir waren zu klein, um zu wachsen, und zu groß, um auch irgendwie. Also man musste irgendwas was ändern. Und damals in der Strategie mit Imperial haben wir dann also den Bereich Retail angefangen und haben dann für diesen Kunden insbesondere die ganzen Materialien der Stores zunächst in Europa und später dann weltweit sozusagen organisiert. Das heißt also, wir haben das immer so Shop Construction Logistics genannt, also das heißt ein Store, der heute aufgebaut werden musste oder auch renoviert werden musste, der braucht ja alles Mögliche. Der braucht Licht, der braucht Fußböden, der braucht Möbel, der braucht eine Umkleide, der braucht eine Kasse. Also alles, was man sozusagen in einem Laden sieht, aber nicht kaufen kann. Also diese ganzen Materialien kamen von über 200 Lieferanten und mussten dann weltweit und mussten dann immer zur Eröffnung, also zum Bau oder Umbau eines Geschäftes, also eines Stores, organisiert werden. Und wir haben uns auf diese Logistik komplett konzentriert. Das heißt also ein Store für in der Größenordnung von 2000 Quadratmetern. Ja, das waren dann die normalen, durchschnittlichen Stores, aber große gingen auch 4.000, 5.000 Quadratmeter. Weiß ja, wie groß diese Stores sein können. Da gab es dann auch Tausende von Kubikmeter an Material. Und die kamen aus Italien, die Fliesen, Materialien, Licht, Elektrik aus China und so weiter und so fort. Und das alles organisieren. Und das war auch immer, sage ich mal so, musste auch immer pünktlich und natürlich zeitnah alles ankommen, weil da haben ja Leute gebaut und die Materialien mussten ja zum Verbau auch dann entsprechend bereitstehen. Und was super war, war, dass der Kunde so explodiert und so expandiert, auch dann nach Asien und nach USA, dass wir dann eben auch eigene Standorte aufgebaut haben. Und das war natürlich spannend, weil wir hatten überhaupt keine Ahnung. Also selber als Unternehmen, wie man das macht. Also wir waren nicht dort vor Ort und haben dann auch, sind selber dann hingegangen, haben uns da hingesetzt, haben Firmen gegründet, haben Leute eingestellt, haben Niederlassungen gegründet und so weiter und so fort. Und das war super. In China haben wir das sehr erfolgreich betrieben, sind auch echt stark gewachsen und haben natürlich dann darüber auch andere Geschäfte dann akquirieren können und sind auch in neue Geschäfte gegangen. Und das haben wir auch in USA gemacht. Da nicht so im großen Stil wie in Asien, weil Asien war schon ein absoluter Riesenmarkt. Also USA war auch ein großer Markt. Und dann haben wir das Ganze nochmal kopiert sozusagen und sind dann nochmal andere Kunden aus dem Segment angegangen und hat sich auch rumgesprochen, dass wir diese Kompetenz hatten und haben dann auch für ganz andere namhafte Unternehmen sowas gemacht, bis hin nachher, dass wir auch die Stores gebaut haben. Das heißt also, wir haben Monteure organisiert, du kennst auch diese Shop-in-Shop, ne, wenn so in großen Kaufhäusern kleinere Dinger gebaut werden, dann gibt es die Materialien dazu, dann muss es eingebaut werden. Das heißt, wir haben also auch immer mehr Added Value in diese ganze Story reingebracht und haben uns natürlich dadurch auch sehr, gab es eine sehr große Bindung, weil wir uns mit dem Gesamtgeschäft extrem gut ausgekannt haben und haben dann auch weitere Standorte gegründet. Und da muss ich sagen, das hat Riesenspaß gemacht. Das hat, ich glaube, allein in Schweden haben wir da über 100 Leute nachher nur in dem Bereich gehabt. In Deutschland sind wir gewachsen, hatten eine Truppe von 15 Leuten nachher hier sitzen. Wir waren in China, sind gewachsen, haben dann da noch ein Automotive-Geschäft gewonnen, sind dann nachher über 200 Leute dort gegangen. Also es war eine schöne Entwicklung, wenn man sieht, dass man so aus, ich würde nicht sagen aus nichts, aber mit wenig und mit der Idee und mit engagierten, motivierten Leuten und mit auch natürlich Kunden, die einem auch natürlich so das Backup sozusagen geben und auch sagen, Vertrauen, macht mal, also Ankerkunde, was man Schönes entwickeln kann. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen, die ich da erleben durfte.
Ja, ich kann die Begeisterung jetzt noch sehen bei dir und kann ich auch super nachvollziehen. Das finde ich auch immer spannend, wenn man sieht, was Logistiker imstande sind, sich zu erarbeiten und wie tief sie dann auch wirklich in die Prozesse ihrer Kunden einsteigen können. Ne? Weil letztendlich habt ihr da Dinge übernommen, die weit über das, was man so klassisch von Logistikprozess erwartet. Und ich glaube, dass das ja, ist stellvertretend für das, was Logistiker leisten können. Du hast Value Added Services genannt. Das ist definitiv super, super spannend. Was hast du aus dieser Zeit für dich so mitgenommen, wo du sagst, okay, also das ist, läuft in Asien anders als bei uns, das könnten wir ja übernehmen, und umgekehrt gab es Dinge, wo du sagst, Mensch, also da sind wir in Deutschland oder Europa richtig stark, das sollten wir beibehalten.
Naja, was ich, also zunächst mal sind die Menschen natürlich ganz andere. Gut, ich kannte ja schon so diese asiatische Kultur aus meiner Zeit in Singapur, und da war ich auch oft in China. Jetzt die letzten 10 Jahre sehr, sehr oft in China gewesen. Muss ich sagen, die Leute, so generell hat mich an China, jetzt mal unabhängig von Politik und von allem, aber das Tempo, die Bereitschaft der Leute, der Menschen auch, wie gearbeitet wird, das hat mich schon immer beeindruckt. Ja, also das, auch die, so der Hunger teilweise der Leute. Und ich muss sagen, wir haben nachher, klar, wir hatten natürlich immer Expats auch da, weil man will ja alles kontrollieren am Anfang immer und so. Aber nachher, auch im Finance und so, waren unsere Leute waren Chinesen, ne? Aber die waren einfach super, die waren einfach gut. Und ich glaube, also das Vertrauen in Menschen, in andere Kulturen, auch da was von mitzunehmen, die Geschwindigkeit, wie es da so möglich ist auch, das fand ich beeindruckend und hätte ich mir manchmal gewünscht, auch mal wieder hier, ne, hier ist ja gerade so ein bisschen, geht das ja gerade so ein bisschen in die andere Richtung. Ja, ich glaube, am Ende ist es ein guter Mix, ne, wie immer aus allem, aus der Mix aus Kulturen, aus Alter, aus Kompetenz, aus Erfahrung, wenn man einfach guten Mix in Teams, in Unternehmen hat, dann kann das ganz viel ausmachen. Da sollte da nicht so einspurig aufgestellt sein. Man sollte da flexibel und offen sein. Ich weiß, es sind immer so Sprüche, die man immer so sagt. Aber ich glaube, am Ende ist es aber tatsächlich so, wenn man das hinbekommt, wenn man, und ich würde schon noch sagen, gerade in solchen Businesses, wo es jetzt nicht komplett nur automatisiert ist, sondern wo man, ich habe eben so gesagt, Supply Chain abbilden, ja, also ich habe Ocean und ich habe Air und ich habe Lager und ich habe Road und ich habe auch ganz viel noch individueller Kram und ich muss irgendwie auch ganz flexibel sein, dann hängt es schon sehr stark von immer noch von Menschen ab. Ja, also wie gut sind die Leute, was kann ich mit denen machen, was kann ich denen abverlangen, sind die einsatzbereit und wie entwickeln die sich? Also wenn da ein guter Spirit ist, dann ist das schon die halbe Miete, auch erfolgreich zu sein. Ich glaube, darauf kommt es, würde ich sagen, heute immer noch an. Und das sehe ich auch bei uns im Unternehmen. Ich habe es eben gesagt, we are family. Die Leute bei uns, wir haben viele Leute, die schon so lange da sind, jetzt auch bei Palletways, die so kompetent sind über die Jahre. Und das wäre alles gar nicht möglich dann, wenn es dieses Team nicht gibt. Ja, und das mag vielleicht in manchen großen Unternehmen, die sehr automatisiert, schon industrialisiert sind, wo es ganz große Abteilungen gibt, ein bisschen anders sein. Da ersetzt der eine den anderen mal, eher, oder wenn einer wegfällt. Das ist dann in solchen Teams nicht so möglich. Das ist so meine Erfahrung, weil ich habe schon größtenteils in mittelgroßen Units gearbeitet, jetzt nicht in so riesigen. Und von daher war mir das immer sehr wichtig.
So, Michael, wir kommen so langsam zum Abschluss hier heute. Und normalerweise würde ich dich fragen, ja, was würdest du einen jungen Menschen sagen, der sich gerade überlegt, in die Logistik reinzugehen? Aber du hast ja die Frage schon beantwortet. Zum einen über deine Energie, deine Begeisterung, das haben wir alle hier gespürt. Du lebst Logistik. Und zum anderen hast du ja selber gesagt, also ich habe mich damals als junger Mensch auch richtig entschieden und nie bereut. Also insofern, das nehmen wir schon mal mit für die, die noch nach Inspiration suchen. Vielleicht stattdessen die Frage, worauf freust du dich in den nächsten 2, 3 Jahren in der Logistikwelt?
Naja, worauf freue ich mich? Also ich würde mich jetzt, also zurzeit ist die Logistikwelt Transportfelder, so wie auch immer, also ziemlich unter Druck. Ne? Ich glaube, die wirtschaftlichen Vorzeichen will ich jetzt nicht so unbedingt kommentieren, aber die zumindest zurückliegenden waren jetzt nicht so besonders. Wir sehen zurzeit einen extremen Marktdruck wieder im Moment. Preise purzeln, es wird wirklich wieder mit harten Bandagen gekämpft und es gibt viele, die möglicherweise auch ums Überleben kämpfen. Also ich habe jetzt letzt gelesen, in der Logistikbranche ist die Branche, die die größte Anzahl der Insolvenzen in diesem Jahr zu verzeichnen hat. Das liegt natürlich wieder an den kleinen Unternehmern, ne? So einmal ein Fahrer oder einer, der einen LKW hat und morgen pleite ist, der zählt dann auch schon dazu. Aber generell ist das so. Und deswegen würde ich das vielleicht nicht sagen, freue, sondern ich hoffe, und dann freue ich mich auch wieder, wenn die Zeichen doch wieder etwas besser werden, der Markt wieder anzieht und wir alle wieder etwas entspannter nach vorne blicken können, auch im Zuge der ganzen Personalthemen, die man haben. Wir reden ja immer von, es gibt kein Personal, es gibt keine Leute, alles steht unter Druck, die Energiekosten und, und. Also die ganzen Bad News, sage ich mal, sind ja permanent und ständig hier inmitten von uns. Und ja, wenn ich bin immer Optimist auch gewesen, bei mir ist das Glas also eigentlich immer eher halb voll und nicht halb leer, dann sage ich mal, freue ich mich auf bessere Zeiten. Und auch wieder auf neue Herausforderungen, weil dann kommen auch wieder viele neue Projekte und viele neue ja, auch Kunden und Themen, die alles Mögliche wieder brauchen. Und wenn es wieder nach vorne geht, dann brauchen die immer alle alles wieder sofort. Und dann können wir auch wieder unsere Flexibilität und Stärke zeigen in der Logistik. Und darauf freue ich mich.
Ja, super. Ja, auf jeden Fall zum Stichwort Personal hast du sicherlich heute beigetragen, den einen oder anderen zu ermutigen, in Richtung Logistik zu schauen und da reinzugehen,
Unbedingt.
für die, die noch nicht da drin sind. Und zu den anderen Themen, wir wissen alle, ohne Logistik würde unsere Welt sich nicht bewegen. Insofern, es gibt, wird immer was zu tun geben. Und ja, wir drücken uns alle gemeinsam die Daumen, dass es demnächst für alle ganz viel zu tun gibt. Auf jeden Fall hat es ja, Spaß gemacht, Michael. Ich danke dir, dass du hier warst im Logistikgeschichten-Podcast. Wenn sich jemand als Partner bewerben möchte oder noch genauer verstehen möchte, wie euer System funktioniert, wie kann man dich am besten erreichen?
Also mich kann man ganz einfach erreichen. Also schaut mal auf dem LinkedIn-Profil nach, da findet ihr mich. Ansonsten auch, weiß nicht, ob du irgendwo da in deinem Podcast noch irgendwelche Shownotes hast oder so, wo man meine E-Mail-Adresse oder auch Mobile-Nummer reinsetzen kann. Also ich bin immer gerne für jeden erreichbar und kein
Ja,
Problem.
das
Also ruft mich gerne an oder schreibt mir.
verlinken wir sehr gerne. Und ja, meldet euch bei Michael und dann gibt es vielleicht auch ein paar Frankreich-Geschichten on top. Wer weiß.
Wer es nur hören möchte.
Vielen Dank, Michael.
Ja, hat mich auch sehr gefreut, hat Spaß gemacht und vielleicht irgendwann mal wieder, Pelagie.
Danke.
Tschüss.